Segne euch. Ja, ich darf alle ganz herzlich begrüßen. Schön, dass ihr da seid heute Morgen. Ich bin richtig froh und dankbar, hier sein zu dürfen. Ihr habt ja mitbekommen, Hansi hat es erwähnt, ich war letzte Woche etwas verletzt. Ich merke einfach, dass ich in ein Alter komme, wo Sport einfach gefährlich wird. Ich habe mir meinen Fuß verstaucht. Und letzte Woche war ich im Krankenhaus um diese Zeit, habe dort gewartet, dass ich behandelt werde. Und ja, es war so schwer, nicht hier zu sein, sondern dort zu sein. Und ich habe gedacht, wie dankbar dürfen wir eigentlich sein, wenn wir gesund sind, wenn wir hier sein dürfen. Und ich habe mich wirklich gesehnt danach, mit euch hier Gottesdienst zu feiern. Und deswegen bin ich dankbar, dass ich heute hier stehen kann, auch wenn ich ein bisschen humpeln muss, verzeiht mir bitte. Aber es geht jeden Tag besser. Danke für eure Gebete. Ja, das letzte Mal, als ich hier gepredigt habe, habe ich über das Evangelium gesprochen, über die gute Nachricht. Und wir haben uns die Frage gestellt oder wir haben uns mit dieser Frage beschäftigt, was muss ein Mensch tun, um mit Gott ins Reine zu kommen? Und wir haben uns den Römerbrief angeschaut und wir haben dort gelernt und gehört, dass jeder Mensch, dass alle Menschen vor Gott schuldig sind und dass jeder Mensch auf dieser Erde eigentlich verdient hat, verurteilt zu werden. Kein Mensch steht vor Gott gut da und weil Gott gerecht und weil er heilig ist, muss er die Sünde bestrafen. Aber weil er uns Menschen gesehen hat, dass wir in diesem Zustand hoffnungslos verloren sind und weil er gerecht ist, hat er in seiner Gerechtigkeit einen Ausweg für uns geschaffen und er hat seinen Sohn geschickt, Jesus Christus, und Jesus starb am Kreuz für uns. Er hat den Zorn Gottes, die Verurteilung, die wir verdient hätten, hat Jesus auf sich genommen am Kreuz und jeder, der jetzt an Jesus glaubt, der heute an Jesus glaubt, ihm wird vergeben werden und er kommt mit Gott wieder ins Reine. Wir haben gemerkt und gelernt, wir schaffen es nicht alleine. Wir brauchen Jesus dazu. Wir brauchen Gottes Gnade dazu, um gerettet zu werden. Und das ist die gute Nachricht. Das ist die frohe Botschaft, wo wir jeden Tag eigentlich froh und dankbar sein können. Auch wenn wir einen schlechten Tag haben, wenn wir darüber nachdenken, was Jesus für uns getan hat, dass wir die Strafe Gottes nicht tragen müssen, dann dürfen wir wirklich dankbar sein und froh sein, weil uns kann das niemand nehmen. Wir können von Gott wegrennen, ja, aber das kann uns niemand nehmen. Uns ist vergeben und wir sind angenommen. Und Paulus war so ergriffen von dieser Botschaft, von dieser guten Nachricht, vom Evangelium. Und wenn man so den Römerbrief und auch seine anderen Briefe durchliest, dann merkt man das, wie dankbar er ist und wie demütig er ist, dass Gott ihm Gnade geschenkt hat. Paulus war ja ein Verfolger der Gemeinde, der ersten Gemeinde. Er hat die Christen eingesperrt, gefangen genommen, töten lassen. Und er dachte, er tut, was Gott will. Er dachte, ich bin mit Gott im Reinen. Ich erfülle Gottes Gesetz. Und so war er voller Stolz, aber hoffnungslos verloren. Aber in seiner Verlorenheit ist ihm Jesus erschienen, als er auf dem Weg nach Damaskus war, um Christen gefangen zu nehmen. Und dann erst hat er erkannt, wie verloren er eigentlich ist. Und er durfte erleben, dass er nichts dafür getan hat. Er war nicht gut, er war ein Mörder. Er hat die Gemeinde Jesu verfolgt. Konnte nichts tun, dass er diese Gnade verdient hätte, aber er hat sie einfach so bekommen von Gott. Und diese Erfahrung, das, was er erlebt hat, dass ihm vergeben ist, dass Jesus ihn annimmt, obwohl er total auf dem Irrweg war, das hat ihn so arg ergriffen. Er war dankbar, er war demütig, deshalb, er sagt ja von sich, er ist der Größte unter allen Sündern und von allen Aposteln der Geringste. Paulus war ein großer Apostel, aber er sagt selber von sich, ich bin der allergeringste Apostel. Ich habe es nicht verdient, Apostel zu sein. Aber durch Jesu Gnade bin ich das. Und ich möchte uns einfach fragen, sind wir auch so ergriffen von dieser Botschaft, von dieser guten Nachricht. Denk mal darüber nach, wo du heute wärst, wenn dir diese Gnade nicht begegnet wäre, wenn Jesus dir nicht begegnet wäre. Wo wärst du? Ich weiß nicht, wo ich wäre, aber ich wäre hoffnungslos verloren. Ich hätte nicht das Leben leben können, das ich heute habe. Und das ist so mein Wunsch und mein Gebet auch für uns, für mich selber, dass wir jeden Tag ergriffen sind von Gottes Liebe, von seiner Gnade, dass er uns einfach so vergibt. Und ich glaube, wenn wir ergriffen sind von diesem Evangelium, von der guten Nachricht, dann werden wir uns anders sehen. Wir werden nicht stolz sein können, weil wir wissen, wir haben nicht viel dazu getan. Jesus hat alles getan, dass wir gerettet werden. Und egal, was auch vielleicht Leute von uns erzählen können, wir wissen, eigentlich stand ich vor Gott noch viel schlimmer da. Egal, was auch von mir erzählt wird, ich bin ein Sünder, gerettet aus Gnade. Und Jesus hat mir vergeben. Wenn wir ergriffen sind von seiner Gnade, dann sehen wir auch die anderen anders. Dann können wir von Herzen vergeben, weil wir wissen, dass Jesus uns alles vergeben hat. Und deshalb können wir nicht nachtragend sein. Deshalb können wir nicht Schuld nachtragen und bitter sein, dem anderen nicht vergeben, weil wir wissen, Gott hat uns alles vergeben. Unsere Schuld ist viel schlimmer und er hat sie uns vergeben. Wenn wir ergriffen sind von seiner Gnade, werden wir auch Gott anders sehen. Gott ist nicht mehr dann ein harter, gerechter, strafender Gott, sondern er wird unser Retter, er wird unser liebender Vater, den wir lieben, weil wir verstehen, was er für uns getan hat. Wir werden sagen, ich will bei dir sein, ich will dir nachfolgen. Du hast mich gerettet und du bist jetzt mein Vater. Und das ist die gute Nachricht, liebe Gemeinde. Die Gerechtigkeit durch Gnade, durch den Glauben an Jesus Christus. Aber das Evangelium, das hört hier nicht auf. Wir möchten heute ein bisschen weitergehen im Römerbrief, weil wir lesen dort, dass uns nicht nur vergeben wird, sondern er schenkt uns auch ein neues Leben durch seinen Geist. Uns wird nicht nur vergeben, wir werden zu einer neuen Schöpfung, sagt die Bibel. Wir werden wie neu geboren. Unser Innerstes, unser Geist wird neu geboren durch seinen Geist. Und jetzt leben wir in der Kraft seines Geistes ein verändertes Leben. Wir wollen uns heute Römer 8 etwas anschauen. Und Römer Kapitel 8 ist wie so der Höhepunkt im ganzen Römerbrief. Kann sich das vielleicht auch vorstellen, wie eine Spannungskurve in einem guten Buch oder in einem guten Film. Die Spannung steigt und hier kommt ein Wendepunkt. Das Böse wird besiegt und das Gute gewinnt. Und so ähnlich ist es auch hier in Kapitel 8. Denn Römer Kapitel 8 kommt nach Römer Kapitel 7. Und in Römer 7 beschreibt Paulus das Gesetz. Das Gesetz des Alten Testamentes. Und Paulus sagt, er schreibt ja da an Christen in Rom, die viele von ihnen vorher Juden waren. Und er schreibt ihnen, er sagt, das Gesetz, das ihr habt von Mose aus dem Alten Testament, das Gesetz kann euch nicht retten. Das Gesetz wird dir die Sünde aufzeigen. Es wird zeigen, was schlecht ist und was gut ist. Das Gesetz wird dir zeigen, dass du sündig bist. Aber er sagt auch klar, das Gesetz hat nicht die Kraft, dich zu verändern. Es hat nicht die Kraft, es kann dich nicht befähigen, das Richtige zu tun. Und das Gesetz kann man sich vielleicht vorstellen wie ein Thermometer. Ein Thermometer zeigt an, wenn jemand, der krank ist, Fieber hat. Es zeigt an, dass die Person krank ist. Aber ein Thermometer kann die Person nicht heilen. Es geht nicht. Und so ähnlich ist das Gesetz. Es zeigt an, dass wir Sünder sind, aber das Gesetz kann uns nicht retten. Im Gegenteil, Paulus sagt sogar, dass es uns sogar zur Sünde reizt. Unsere sündige Natur wird zur Sünde gereizt durch das Gesetz. Und Paulus beschreibt dann einen inneren Konflikt, den wir alle kennen. Und er sagt, das Gute, das ich eigentlich tun will, das tue ich nicht. Und das Schlechte, was ich nicht tun will, das tue ich. Und er sagt dann in Römer 7, Vers 7, ich elender Mensch, wer wird mich von diesem Leib des Todes lösen? Und das ist so ein geistlicher Kampf in uns, den wir alle auch kennen. Und Paulus sagt hier, ich bin elendig verloren, wer wird mich retten aus dieser Situation? Ich will doch das Gute tun, warum schaffe ich es nicht? Und er merkt, dass in ihm drin nur Schlechtes ist. Und er will das Gute tun, aber irgendwie schafft er es nicht. Aber dann gibt Paulus die Antwort in Römer Kapitel 8. Und das möchte ich gern mit euch lesen. Römer 8 von Vers 1 bis 13. Das neue Leben im Geist. So gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Das ist seine Antwort darauf. Wer wird mir helfen? Ich elender Mensch, wer wird mich aus meinem Leib retten? Und er gibt die Antwort drauf. So gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Denn das Gesetz des Geistes, des Lebens in Christus Jesus hat mich freigemacht vom Gesetz der Sünde und des Todes. Denn was dem Gesetz unmöglich war, weil es schwach war durch das Fleisch, das tat Gott und sandte seinen Sohn in der Gestalt des sündigen Fleisches und um der Sünde willen und verdammte die Sünde im Fleisch, damit die Gerechtigkeit, die das Gesetz fordert, in uns erfüllt würde, die wir nicht nach dem Fleisch leben, sondern nach dem Geist. Denn die fleischlich sind, streben nach dem, was dem Fleisch entspricht. Die aber geistlich sind, streben nach dem, was dem Geist entspricht. Aber fleischlich gesinnt sein bedeutet Tod und geistlich gesinnt sein bedeutet Leben und Frieden. Denn die Gesinnung des Fleisches ist Feindschaft gegen Gott, weil sie dem Gesetz Gottes nicht untertan ist, denn sie kann es auch nicht. Denn die nach dem Fleisch leben, können Gott nicht gefallen. Ihr aber lebt nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn Gottes Geist wirklich in euch wohnt. Wer aber Christi Geist nicht hat, gehört auch nicht zu ihm. Wenn aber Christus in euch ist, dann ist der Leib zwar tot um der Sünde willen, der Geist aber ist Leben um der Gerechtigkeit willen. Wenn nun der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, wird er, der Christus von den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch den Geist, der in euch wohnt. So sind wir nun, Brüder, nicht Schuldner unserer menschlichen Natur, dass wir nach dem Fleisch leben. Denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, dann werdet ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die Taten des Fleisches abtötet, dann werdet ihr leben. Das ist ein bisschen ein komplizierter Text. Ich musste es auch mehrfach lesen, drüber nachdenken. Es ist nicht so leicht zu verstehen, aber was Paulus hier eigentlich sagt, ist, dass wir durch den Geist unsere sündige Natur überwinden können. Wenn wir nach Gottes Geist leben, dann erfüllen wir Gottes Gerechtigkeit. Er sagt, durch das Gesetz schafft ihr es nicht, Gottes Gerechtigkeit zu erfüllen. Aber ich habe euch meinen Geist gegeben und wenn ihr in diesem Geist wandelt, dann werdet ihr Gottes Gerechtigkeit erfüllen und leben, so wie Gott es gefällt. Und das ist das neue Leben im Heiligen Geist. Wir müssen nicht mehr, liebe Gemeinde, wir müssen nicht mehr in der Sünde leben. Wir können die Sünde überwinden durch die Kraft des Heiligen Geistes. Amen. Wir können die Sünde überwinden. Das Gesetz der Sünde, wie es Paulus auch beschreibt, muss nicht über uns herrschen. Das Gesetz des Geistes herrscht jetzt über uns, wenn wir seine Kinder sind. Heißt das, dass wir niemals sündigen? Heißt es, dass wir perfekt sind? Nein, wir werden nie perfekt sein. Das heißt nicht, dass wir niemals wieder sündigen oder Fehler machen. Aber der Geist Gottes lässt uns nicht so, wie wir sind. Das ist unmöglich, dass wir so bleiben, wie wir sind. Es ist unmöglich, dass wir heute noch geistlich so weit sind wie vor einem Jahr vielleicht. Es ist unmöglich, weil der Geist Gottes in uns arbeitet, in uns wirkt. Und es muss eine Veränderung stattfinden. Es gibt keinen Stillstand im Christentum, hat mal jemand gesagt. Wenn wir stehen bleiben, dann ist es ein Rückschritt. Aber wir können vorwärts gehen durch seinen Heiligen Geist. Und da zählt auch diese Ausrede nicht. Ja, ich bin halt so. Ja, der ist halt so. Der war schon immer so. Nein, das geht nicht. Und das ist das Traurigste, was ich manchmal sehe. Menschen, die seit vielleicht Jahrzehnten schon gläubig sind, aber ihr Herz ist so hart und bitter und kalt und man sieht keine Früchte in ihrem Leben und die Person denkt aber, ja, ich bin gläubig, ja, ich glaube an Jesus, aber das kann doch nicht sein. Wenn eine Person traurig und verbittert und immer im Kummer und immer am Beschweren und immer alles schlecht ist, das geht ja nicht. Wo ist da der Heilige Geist, der uns froh macht, der sein Leben in uns schenkt, der seine Liebe in uns schenkt? Das funktioniert nicht. Und es funktioniert nicht, dass wir sagen, ja, ich bin halt so. Das ist halt mein Charakter. Ja, vielleicht, aber der Heilige Geist möchte uns verändern. Der Heilige Geist möchte dich verändern. Und wir müssen auch nicht in Süchten leben. Der Heilige Geist kann dich freimachen von deiner Sucht. Und glaube niemals, dass wenn der Teufel kommt und dir sagt, naja, du wirst nie frei davon, du wirst es nie schaffen, glaube ihm nicht. Wir haben ja gelesen im Vers 11, der Geist, der Jesus von den Toten auferweckt hat, diese Kraft lebt in dir und diese Kraft ist stärker als das Fleisch, als die sündige Natur in dir. Diese Kraft ist stärker als der Feind, der dich versucht und du kannst frei werden von Nikotin, von Alkohol, du kannst frei werden von Pornografie. Glaub nicht dem Feind, der dir sagt, nee, du wirst da immer drin bleiben, das geht nicht. Der Heilige Geist kann dich freimachen von der Kaufsucht, egal was es auch ist, vor Depression. Er hat die Kraft dazu. Das hat uns sein Wort gesagt, oder? Durch seinen Geist überwinden wir die Sünde, überwinden wir unsere fleischliche Natur. Vielleicht ist es auch keine Sucht, vielleicht sind es Verhaltensweisen. Vielleicht bist du oft zornig, traurig, depressiv. Bist schnell aufbrausend, egal was es ist. Er kann es tun und es tut der Heilige Geist. Es ist sein Werk in uns. Aber wie sieht es praktisch aus? Wie leben wir denn nach dem Geist und nicht nach dem Fleisch? Und wir kennen den Konflikt in uns. Unser Fleisch kämpft gegen den Geist. Unser Fleisch ist unsere sündige Natur, das selbstbezogene Ich. Und unsere sündige Natur sucht den zeitlichen Genuss, den begrenzten Genuss der Sünde. Das ist, was unser Fleisch macht. Und obwohl wir an Jesus glauben, werden wir merken, dass unsere sündige Natur immer noch in uns ist. Aber wir haben auch seinen Geist in uns. Und sein Geist in uns sucht nach dem, was göttlich ist. Es trachtet nicht darauf, was auf Erden ist, sondern der Geist trachtet nach den geistlichen Dingen. Und wenn wir diesen Kampf in uns spüren und wir merken, ich möchte eigentlich das Gute tun, ich möchte eigentlich das tun, was geistlich ist, ich möchte nicht die Sünde tun. Wenn wir das merken, was machen wir dann? Wie überwinden wir unsere sündige Natur durch seinen Heiligen Geist? Und Paulus gibt uns auch hier die Antwort im Vers 13. Dort steht, denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, dann werdet ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die Taten des Fleisches abtötet, dann werdet ihr leben. Und diesen Vers wollen wir uns genauer anschauen. Hier steht nicht, der Geist Gottes wird in dir das Fleisch abtöten. Das steht hier nicht. Wir können uns nicht zurücklehnen und sagen, okay, Gott, du musst alles machen, mach mich frei von meinem Fleisch. Ich lehne mich einfach zurück, dann werden wir gleichgültig, aber es funktioniert nicht. Was aber genauso wenig funktioniert, wenn wir sagen, ich schaffe es, ich muss es machen und ich streng mich an. Ich streng mich an, mehr Bibel zu lesen, mehr zu beten. Auch das wird nicht funktionieren, wir enden in der Gesetzlichkeit. Aber was Paulus hier sagt, ist, dass wir beides brauchen. Wir brauchen unseren Willen, das heißt, wir müssen aktiv werden, wir müssen unser Fleisch töten, aber wir können es nicht allein, können es nur durch die Kraft seines Heiligen Geistes. Wie machen wir das also ganz praktisch? Wir müssen der Sünde widerstehen, sagt uns die Bibel. Und es kann so aussehen, wenn du irgendwo bist und es ist eine Gruppe da und die Person fängt an, über jemanden zu reden, schlecht zu reden. Und weil der Geist Gottes in dir ist, wirst du merken, oh, das sollte ich eigentlich nicht machen. Aber ich würde eigentlich so gerne, weil die Person ist wirklich schlimm. Aber du weißt, es ist falsch. Und es ist dann dieser Kampf, dieser geistliche Kampf. Unser Fleisch kämpft gegen den Geist, der in uns ist. Und wenn wir diesen Kampf merken, dürfen wir sagen, Heiliger Geist, bitte gib mir Kraft jetzt, dieser Person auch zu vergeben. Hilf mir, was Gutes zu sagen über diese Person. Gib mir die Kraft dazu. Und dann entscheiden wir uns, das Gute zu sagen über diese Person, etwas Gutes, und da nicht mitzumachen. So kann es ganz praktisch aussehen. Oder wir schauen einen Film uns an und wir wissen, da kommen anzügliche Szenen vor und wir merken das und wir können beten, Herr, gib mir Kraft, dem Nein zu sagen. Wir stehen auf und machen aus. Oder wir sind in einem Streit, vielleicht mit unserem Ehepartner, und wir sind innerlich wütend und würden am liebsten Sachen sagen, die man nicht sagen sollte. Aber dann merken wir, wie der Geist klopft und sagt, nein, du weißt, du bist ein Kind Gottes. Es ist falsch, so zu reden. Und wir beten, Herr, hilf mir. Gib mir Kraft, jetzt sanftmütig zu sein. Gib mir Kraft, jetzt liebevoll zu sein und das Gute zu sagen. Und ein gutes Wort kann so viel verändern. Und in dem dürfen wir uns üben. Wenn wir das tun, so töten wir die Werke des Fleisches, indem wir aktiv werden. Wenn wir diesen Kampf spüren, nicht nachgeben und sagen, egal, ich mache jetzt, was ich will, das ist Leben nach dem Fleisch. Aber wenn wir sagen, Heiliger Geist, hilf mir, nur du kannst mir jetzt Kraft dazu geben, dann leben wir im Geist. Und so töten wir dann die fleischliche Natur, die in uns immer noch ist, durch seinen Heiligen Geist, der in uns ist. Und es klingt, liebe Gemeinde, es klingt nach Disziplin, nach Selbstdisziplin. Und es ist so und das brauchen wir. Das hört man heute nicht so gerne, aber wir brauchen das. Und das ist auch, was die Bibel uns lehrt. Ein billiges Evangelium sagt dir, komm zu Jesus, glaub an ihn, dir ist vergeben, er liebt dich, leb wie du willst. Aber das ist falsch. Das sagt nicht die Bibel. Das echte Evangelium sagt uns, dass wir unser Fleisch auch töten sollen, dass wir Selbstdisziplin brauchen. In Galater 5 zum Beispiel, nur um ein paar Verse zu erwähnen, dort sagt Paulus den Christen, dass die, die zu Jesus gehören, ihr Fleisch mit den Begierden und Leidenschaften gekreuzigt haben. Petrus schreibt es auch im Petrusbrief, Kapitel 1 und 2, dass die Christen nicht mehr in den Begierden des alten Lebens leben können. Paulus ermutigt den jungen Timotheus, dass er den jugendlichen Begierden fliehen soll. Und stattdessen soll er streben nach Gerechtigkeit, nach Glauben, nach Liebe und Frieden. Und Paulus drückt es im Korintherbrief auch sehr stark noch aus. Er sagt, ich zerschlage meinen Leib und knechte ihn, damit, wenn ich gepredigt habe, ich nicht selbst verwerflich werde. Und es hört sich nach Selbstdisziplin an und das brauchen wir. Nicht aus eigener Kraft, das schaffen wir nicht, aber durch die Kraft seines Heiligen Geistes. Und genau das meint auch Jesus, wenn er sagt, wer mir nachfolgen will, verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich. Wir müssen unser Ich, unsere sündige Natur kreuzigen. Unsere sündige Natur töten durch den Geist. Sonst können wir nicht seine Jünger sein. Sonst können wir ihm nicht nachfolgen. dann werden wir fallen, sonst werden wir Rückschritte machen im Glauben und uns Gott immer mehr entfernen. Es ist nur durch seinen Geist möglich. Wir sind nicht alleine. Als Jünger Jesu, als Kinder Gottes sind wir nicht alleine. Er hat uns seinen Heiligen Geist gegeben. Und ich habe mich zu Hause gefragt, ist uns das allen immer so bewusst? Ist mir das immer bewusst? Ich meine, wir hören es am Sonntag in der Gemeinde. Wir hören von seinem Heiligen Geist. Aber was ist am Montag? Wenn die Herausforderung kommt, wissen wir, dass unser Vater uns seinen Geist gegeben hat? Dass er uns nicht alleine gelassen hat? In Johannes 14, Vers 16 bis 18, dort steht, und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Tröster geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie sieht ihn nicht und kennt ihn nicht. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich will euch nicht als Waisen zurücklassen. Ich komme zu euch. Und Jesus spricht hier von seinem Heiligen Geist, von seinem Geist, den er jeden gegeben hat, der an ihn glaubt. Bei der Bekehrung, die Bekehrung ist ja ein Werk des Heiligen Geistes, aber bei der Bekehrung empfangen wir seinen Geist und jeder, der an ihn glaubt, hat seinen Heiligen Geist in sich. Und sein Geist hilft uns, in seinem Willen zu leben. Er leitet uns. Sein Geist tröstet uns, befähigt uns. Das, was das Gesetz nicht konnte, können wir jetzt tun durch seinen Heiligen Geist. Er befähigt uns, das Gute zu tun, in Gottes Willen zu leben, uns Friede und Freude zu schenken. Aber wir wissen, manchmal fühlt sich das nicht so an. Manchmal ist der Heilige Geist gefühlt fern von uns. Und wir merken das, wenn wir ehrlich sind, ganz genau. Wir merken es. Wenn Gottes Gegenwart nicht so da ist, wenn sein Geist nicht in uns wirkt, wenn die Kraft einfach, seine Freude nicht in uns wirkt. Wir spüren das. Wir fühlen uns innerlich leer. Wir haben kein Leben in uns, keine Freude. Wir haben keine Freude daran an Gemeinschaft mit unserem Herrn. Wir haben keine Freude daran, die geistlichen Dinge zu tun, die gut sind. Und es liegt wahrscheinlich daran, dass wir den Heiligen Geist auch ab und zu betrüben. Wir wissen, der Heilige Geist ist eine Person. Wir können den Heiligen Geist betrüben, ihn traurig machen, ihn hemmen. Und vielleicht leben wir dann einfach manchmal nicht nach dem Geist, sondern nach dem Fleisch. Und der Heilige Geist, der so sensibel ist wie eine Taube, wird sich zurückziehen. Er zieht sich zurück, wenn wir unseren selbstsüchtigen Begierden folgen. Aber manchmal passiert es einfach auch im Alltagsstress, weil wir Gott irgendwo links liegen lassen und uns nicht bewusst ist, dass er da ist durch seinen Geist. Und der Heilige Geist zieht sich langsam zurück. Aber es gibt Hoffnung, Gemeinde. Es gibt da wirklich Hoffnung. Denn wir haben gelesen, Römer 8, Vers 1, es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Und wenn wir uns so fühlen, wir können wieder zu ihm kommen und sagen, Herr, erfüll mich wieder neu mit deinem Geist. Herr, ich bin so leer, ich brauche dich. Wir dürfen so zu ihm kommen. Herr, verzeih mir, ich habe dich vernachlässigt, ich habe gesündigt. Herr, verzeih mir. Und das dürfen wir tun, wenn du eins heute mitnimmst aus dieser Predigt. Dann geh doch heute Nachmittag in dein Kämmerlein, mach die Tür zu und sag, Vater, ich vermisse dich. Vater, ich bin so leer, ich brauche dich. Herr, komm du neu wieder, erfüll mich mit deinem Geist. Bitte verzeih mir. Und das, was wir erleben dürfen, was ich so oft erleben durfte, ist, dass er dann kommt, dass dann sein Heiliger Geist kommt. Und wir merken, wie er uns vergibt und wir verstehen es nicht und sagt, Herr, ich habe dich enttäuscht. Aber wir merken, wie er uns vergibt und uns annimmt und uns sagt, ich liebe dich und ich gebe dir meinen Geist und ich bin wieder bei dir und du darfst wieder Freude haben. Du darfst wieder Leben in dir spüren. Ich schenke dir wieder meinen Frieden. Und so dürfen wir zu ihm kommen. Und er schenkt uns wieder seinen Geist. Gott nimmt uns an als seine Kinder. Und wisst ihr, das ist die höchste Form der Gnade. Er macht uns zu seinen Kindern. Und in Vers 14 steht, Römer 8, Vers 14, denn alle, die sich vom Geist Gottes leiten lassen, die sind Kinder Gottes. Es sind nicht alle Kinder Gottes, sondern es sind die, die Kinder Gottes, die sich vom Heiligen Geist leiten lassen. Und das ist aber das Schöne. Gott nennt uns sein Kind, seine Kinder. Und er sagt dann in Vers 15, denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch erneut fürchten müsstet, sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen, durch den wir rufen, Abba, Vater. Abba bedeutet Vater. Abba bedeutet Papa. So dürfen wir Gott nennen. So dürfen wir zu ihm kommen. Wir haben am Anfang gelesen, Gott, du bist so groß. Er ist so groß, er ist so heilig. Aber wir dürfen kommen und sagen, Papa, Vater, du kennst mich. Und er nimmt uns an und er liebt uns. Und er vergibt uns. Wisst ihr, Gott ist an Beziehung mit uns interessiert. Deshalb hat er uns gerettet. Deshalb hat er Jesus gesandt. Und deshalb gibt er uns seinen Geist. Er sagt, ich lasse euch nicht als Waise zurück. Ihr seid nicht vaterlos. Ich bin euer Vater und ich gebe euch meinen Geist. Und er möchte so sehr dein Vater sein. Er möchte so sehr in dieser Beziehung mit dir leben. Er möchte für dich sorgen, er möchte für dich da sein, er möchte dich leiten, dich lenken durch seinen Heiligen Geist, dir helfen im Alltag. Und vielleicht hattest du einen schlechten Vater, aber Gott ist ganz anders. Vielleicht hat dich dein leiblicher Vater verletzt, vielleicht hat er dich enttäuscht, aber Gott ist ein ganz anderer Vater, er ist ein liebevoller Vater, er ist ein Vater, der niemals verletzen würde, der dich annimmt. Wie sehr lieben wir unsere Kinder und diese Vorstellung, dass Gott uns noch viel mehr liebt. Wenn wir Fehler machen, dann jagt er uns nicht fort, sondern er ist gnädig. Er nimmt uns an, er nimmt uns in den Arm, er tröstet uns. Gott ist ein guter Vater und vielleicht wurdest du von deinem Vater verlassen oder vielleicht hattest du nie einen Vater, aber jetzt hast du einen. Jetzt hast du einen Vater, der sich um dich kümmert. Und wisst ihr, darum geht es im Evangelium. Es geht um Wiederherstellung zwischen dir und Gott. Es geht um Beziehung. Deshalb starb ja Jesus, dass wir uns Gott wieder nahen können, dass wir wieder im Reinen sind mit Gott. Deshalb starb er, deshalb kam er auf die Welt. Das ist die gute Nachricht, um Beziehung zu haben wieder mit Gott. Und er schenkt uns seinen Geist, damit wir auch in dieser Gegenwart leben können. Solange bis er wiederkommt, solange bis wir sterben. Und das gilt für uns. Wir sind seine Kinder und das dürfen wir in Anspruch nehmen. Wir dürfen seine Liebe in Anspruch nehmen. Und Paulus schließt Kapitel 8 so schön mit so schönen Versen, die diese Liebe des Vaters so stark ausdrücken. Und ich möchte gern noch lesen von Vers 31. Zuversicht der Auserwählten Gottes. Was sollen wir nun hierzu sagen? Also was haben wir heute gehört? Er ist unser Vater. Er nimmt uns an. Er vergibt uns. Er schenkt uns seinen Geist. Wir sind seine Kinder und somit auch Erben der Herrlichkeit. Und er sagt, was sollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns, wer kann gegen uns sein? Der auch seinen eigenen Sohn nicht verschonte, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist es, der rechtfertigt. Wer will verdammen? Christus ist es, der gestorben ist, ja vielmehr, der auch auferweckt ist, der zur Rechten Gottes ist und uns vertritt. Wer will uns scheiden von der Liebe Christi? Trübsal oder Angst, Verfolgung oder Hunger, Entbehrung oder Gefahr oder Schmerz? Wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir den ganzen Tag getötet. Wir sind geachtet wie Schlachtschafe. Aber in dem allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer, noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendeine andere Kreatur uns von der Liebe Gottes zu scheiden vermag, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Lass uns aufstehen, Gemeinde. Das Lobpreisteam kann noch vorne kommen. Wir lesen diese Liebe. Wir lesen hier ganz klar die Liebe Gottes heraus. Er liebt uns so sehr und deshalb hat er diesen Weg bereitet. Deshalb ist er zu uns gekommen durch seinen Sohn. Deshalb hat er uns seinen Geist geschenkt. Und vielleicht geht es dir auch so, dass du dich leer fühlst innerlich, dass du merkst, dass sein Geist nicht in dir ist. Du bist traurig, hattest eine schwere Woche vielleicht und du bist so leer und du sehnst dich aber nach dem Vater. Du sehnst dich so sehr, wieder mit ihm Gemeinschaft zu haben. Dann komm zu ihm. Komm jetzt zu ihm. Geh heute Nachmittag, nimm dir Zeit, um mit ihm zu beten, zu ihm zu beten. Er möchte dir so gerne nah sein und er nimmt uns an als seine Kinder. Lasst uns beten. Vater im Himmel, ich danke dir so sehr, dass du uns deine Kinder nennst. Danke, dass wir dich aber Vater nennen dürfen. Danke, dass wir dich Papa nennen dürfen, Herr, dass du uns liebst, Herr, mit so einer großen Liebe, Herr, wie wir unsere Kinder lieben und noch viel mehr, Herr. Danke, dass du uns hilfst, Herr, dass du uns deinen Geist geschenkt hast, dass du uns nicht als Verwaiste zurückgelassen hast. Ich danke dir, Herr Jesus, dass du gekommen bist, dass du uns vergeben hast, Herr Jesus, dass du uns annimmst, Herr, auch wenn wir es nicht verdienen. Danke, dass du uns deine Kinder nennst und uns nicht als Verwaiste zurückgelassen hast, uns deinen Geist geschenkt hast. Und ich bitte dich, Herr, dass du uns hilfst, dass wir in dieser Kraft leben, Herr. Dass wir im Geist leben, Herr. Schenk uns die Kraft, Herr, dem Feind Nein zu sagen, unserer sündigen Natur Nein zu sagen. Hilf uns, Herr, diese Disziplin zu haben, weil wir dich lieben, Herr. Danke, dass du uns deinen Geist dazu schenkst, Herr, um die Sünde zu überwinden, um ein siegreiches Leben zu führen, Herr. Und du siehst alle, die hier gefangen sind, Herr, gefangen in Süchten sind, Herr, die geplagt sind, die nicht wissen, wie sie freikommen werden. Herr, ich bitte dich, dass du ihnen besonders begegnest, Herr. Dass du ihnen zeigst, wie sehr du sie liebst, Herr. Dass sie, Herr, zu dir kommen, Herr, nicht mit Schuldgefühl, sondern in dir wirklich echte Freiheit erleben. Und ich danke dir, dass da, wo der Geist des Herrn ist, dort Freiheit ist. Und ich bitte dich, dass du uns Freiheit schenkst. Uns Freiheit schenkst von den Süchten, Herr. Freiheit schenkst von Depressionen. Freiheit schenkst von Wut, von Sünden, die wir immer wieder tun. O Herr, mach deinen Geist in uns wirksam. Herr, hilf uns, dass wir die Werke des Fleisches töten, Herr, denn du möchtest uns nahe sein. Ich danke dir für deinen Heiligen Geist, dass wir nicht alleine leben müssen, dass wir es nicht aus eigener Kraft versuchen müssen, sondern durch deinen Geist, Herr, können wir dir nachfolgen. Herr, es ist so leicht, dir nachzufolgen, wenn dein Geist in uns wohnt. Es ist so leicht, deine Gebote zu befolgen, Jesus. Und ich danke dir dafür. Herr, du siehst in unsere Herzen. Du siehst, was uns bewegt, wo wir uns schuldig fühlen. Vergib uns, Herr, wo wir schuldig sind. Nimm uns an, Herr. Herr, erfüll uns neu mit deinem Geist, Herr. Dass das Leben aus uns heraussprudelt. Herr, wir sehen uns nach dir. Herr, wir wollen eine Gemeinde sein, die erfüllt ist mit deinem Geist, Herr. Herr, wo Ströme des lebendigen Wassers aus uns herausströmen, wie du gesagt hast, Herr. Du hast gesagt, wer an mich glaubt, aus dem werden Ströme lebendigen Wassers. Herr, und das ist, was wir brauchen. Wir brauchen nicht Strategien, Herr. Wir Wir brauchen nicht eine Theologie, wir brauchen deine Kraft, Herr. Deine Kraft im Alltag, bitte hilf uns dabei. Ich bitte dich, segne uns als Gemeinde, Herr. Wirke du durch deinen Geist, Herr. Schenk du Einheit durch deinen Geist, Herr. Ich danke dir, dass du es tust. Dir sei Ehre, segne du uns. Danke für dein Wort, Herr.